Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Muss man als Künstler Privates, Biografie und Musik trennen?
Für mich selbst, meine Privates und Musik in meinem Leben sind absolut getrennt, aber ich bin ein Interpret. Also ich bin sehr neugierig über das Leben von Komponisten. Und zum Beispiel letztes fast Jahr, Philemon, ich war beschäftigt mit Programmen und einer CD-Aufnahme von Richard Wagners Musik und Transkriptionen. Und dort muss ich sagen, dass natürlich sein Leben ist unglaublich interessant und abenteuerisch. Und wenn ich, je mehr ich studiere seine Opern, auch seine, die Sujeten, desto mehr ich sehe diese Verbindung. Aber beim Interpret finde ich es eigentlich nicht. Ich denke, wir müssen irgendwie, ist, natürlich, es gibt einen Einfluss, aber davon reden wahrscheinlich nicht.
Nun ist dieses zweite Klavierkonzert nicht nur sehr berühmt und bekannt und sehr oft gespielt, sondern es wird auch so biografisch interpretiert als sozusagen der Phönix aus der Asche. So. Also nach dieser Katastrophe mit der ersten Sinfonie, die aber kein schlechtes Stück ist, sondern die schlecht gespielt wurde. Aber es war für Rachmaninow ein großes Problem. Und dann dieses zweite Klavierkonzert. Und wir alle wissen, es wird geredet über seine Therapie, die er gemacht hat. Aber Therapie findet man in der Musik nicht, aber man findet die Religion zum Beispiel in der Musik deutlich. Also war für Rachmaninow die Religion und die Tradition genauso wichtig für die Heilung, für das Wiederaufstehen nach dieser biografischen Katastrophe wie die Therapie? Und kann man das hören in diesem Stück? Also das ist vor allem die entscheidende Frage.
Ja, ich kann schon vorstellen, wie böse würde Rachmaninow sein, wenn er unsere Gespräche hört. Er würde wirklich wütend sein, wenn wir besprechen, wie war es katastrophal oder Depression oder Heilung. Sogar er war natürlich religiös oder war orthodox, aber er würde auch, ich denke, wütend, wenn wir zusammen besprechen seine Beziehung mit der Religion. Also was ich kann nur die Fakten sind, dass wirklich 3 Jahre nach der Premiere der ersten Sinfonie, er hat während 3 Jahre vielleicht nur ein Romanz geschrieben. Also das ist klar, dass er hat für ziemlich lange Periode ein bisschen Glauben in sich verloren, in seine Komposition, Talent. Das ist klar. Aber zum Beispiel einige Monate nach dieser berühmten Premiere, diese katastrophale Premiere seiner ersten Sinfonie, er hat einen Vorschlag bekommen, ein Chefdirigent in private Oper, Simin Oper, zu sein, und er hat sofort Ja gesagt. Ohne Erfahrung vom Dirigent. Und er hat sofort das angefangen und hat sehr viele Opern dirigiert, und später er ist Chef von Bolschoi Theater geworden. Also das alles, was wir denken, also im Leben, ist ein bisschen anders. Also als Komponist, wirklich, es war für lange Periode nichts, aber als Leben und natürlich endlich, wir haben sein Periode, wann er sehr, sehr, sehr viel geschrieben hat. Das natürlich alles geholfen. Dieser Psycholog, wie sagt man, Psychotherapeut Dall hat viel geholfen, aber wir können nicht sagen genau wie, was. Ich kann nur meine eigenen Gefühle sagen, dass natürlich ich spiele praktisch alles, was er für Klavier geschrieben hat, und ich liebe seine Musik, und in diesem Sinn natürlich zweites Klavierkonzert, der für breite Publikum ist vielleicht Trademark von Rachmaninow, für mich ist ein Wunder wieder zu treffen, weil natürlich das ist nicht Haupt-Rachmaninow, den ich kenne, das ist praktisch, das ist sein erstes Meisterstück, erstes Klavierkonzert, weil offiziell Konzert Nummer 1, wie wir dieses Konzert kennen, das ist Komposition um Jahren 1917, geschrieben viel nach drittes Klavierkonzert, lange nach Glocken, nach Vespers. Und zweites Klavierkonzert ist mein Jugendwerk, aber absolut genialer Jugendwerk, wann die Melodien, wenn diese Kreativität geht, wie vom Jüngling. Es ist ununterbrochen. Es gibt keine Pausen, es gibt keine Momenten von Abstraktion. Nein, das ist alles, geht von dieser unglaubliche geniale Energie. Das ist natürlich für Rachmaninow meiner Meinung nach ist ganz besonders, weil später die Musik wird viel dunkler, viel weniger Optimismus, viel weniger Energie und es gibt mehr Momente von bösen Kräften, von Zweifeln und hier wir haben es einfach nicht. Es ist alles über Jugend, Liebe, über Freude und unglaubliche melodische Kreativität.
Rachmaninow war wie viele seiner Kollegen, Vorgänger, Sie haben gesagt, er war ein Dirigent, er hatte dann einen guten Job sozusagen, aber er war auch immer Virtuose, also Klaviersolist. Und das ist ja ein altes Modell, schon seit der Barock oder frühen Klassik, Mozart, Beethoven, waren alle auch Virtuosen auf dem Klavier und sie haben dann einen Weg gefunden, es zu fixieren, was sie sowieso wahrscheinlich aus der Improvisation gewonnen haben. Nun gibt es in Rachmaninows Zeit sehr viele große romantische Virtuosen, die auch viele Klavierkonzerte geschrieben haben, von Busoni über Scharwenka und früher viele. Aber Rachmaninow hat immer dafür gekämpft, als Komponist gesehen zu werden, obwohl er auch ein Virtuose war. Aber er hat eine andere Lösung sozusagen, einen anderen Weg gefunden für die Verbindung von Virtuosität und Substanz in der Musik. Ist das in diesem Konzert besonders offensichtlich? Also kann man das gut erkennen, dass es nicht nur virtuos ist, obwohl es sehr virtuos ist?
Ich kann sagen, dass wahrscheinlich für mich nächste Beispiel zu Rachmaninow in diesem Sinne ist Franz Liszt. Sie haben gesagt, dass Rachmaninow hat gekämpft für seine Werke. Ich denke eigentlich nicht, wenn ich über Wagner lese oder sogar über Franz Liszt, sie haben mehr gekämpft. Rachmaninow war kein Kämpfer in diesem Sinn. Wenn er eine schlechte Kritik bekommen hat und in diese Zeit, das war ganz normal, neue Werke waren sofort vernichtet von, wir sagen über Liszt, über Wagner, über Brahms, alle. Erste Kritiken waren immer hässlich. Aber wenn Wagner hat es bekommen, er würde sofort einen Artikel 10-mal größer schreiben und in diese selbe Zeitung hat es geschickt. Manchmal hat das publiziert, manchmal nicht. Bei Rachmaninow können wir das absolut nicht vorstellen. Er würde kein Wort davon sagen, sogar mit den Freunden. Also wahrscheinlich kann ich sagen, er hat nie gekämpft, er hat seine Werke natürlich gespielt. Aber nicht nur seine Werke. Ich schätze ihn doch als größter Pianist überhaupt, mindestens erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er selber hat gesagt, dass es schade, dass wir haben keine Aufnahmen von Franz Liszt und von Anton Rubinstein. Ich denke, dass also diese Verbindung zwischen Liszt und Rachmaninow ist interessant, weil das ist eine der Ursachen, weil die haben solche unglaubliche Erfolge als Pianisten und Virtuosen gehabt. Es gab lange Zeit diese skeptische Meinung über Werken von diesen Komponisten, weil normale Leute denken, wenn sie sind großer Virtuos, sie können nicht ein tiefer Komponist sein. Das ist sehr primitives Denken, aber das funktioniert so. Und Liszt hat davon eigentlich geklagt. Ich habe ein paar Briefe, wenn er sagt, dass alle benutzen ihn als Virtuos, als Propagandist, aber niemand will ihn als Komponist akzeptieren. Rachmaninow, er hat nie geklagt, nichts davon geschrieben, sogar nie gesprochen. Ich denke, die Gefühle waren ein bisschen ähnlich. Und ich kann sagen, dass nur seit Ende 20. Jahrhundert in Mitteleuropa er ist akzeptiert als einer der, ich weiß nicht, 15 größten Genien von der Musik. Er war sehr starker Mensch mit anderen, aber mit sich selbst schwer zu sagen. So, er war gar nicht so offene Person wie Liszt oder Wagner, wenn wir wissen sehr viel von dessen Gefühle und Gedanken. Rachmaninow war sehr geschlossene Person und wir können nur unsere Gedanken machen davon.
Ist es bei Rachmaninow ähnlich wie bei Tschaikowski, dass er im Westen, gut, aber Rachmaninow war dann in den USA, oft falsch verstanden wird, zu süß, zu breit, zu romantisch, in Anführungszeichen, also auf eine übertriebene Art und zu wenig klassisch und sehr musikalisch interpretiert wird, ganz anders gespielt wurden als in Russland. Und ist das bei Rachmaninow bis heute auch in gewisser Weise so, oder würden Sie sagen, es gibt da eine gemeinsame Interpretation?
No, natürlich, es kann nicht eine gemeinsame Interpretation sein, weil es ist ein lebendiger Prozess und jede Interpretation ist anders. Doch ich würde sagen, vor 30, 40 Jahren, das wäre fast richtig, was Sie jetzt gesagt haben, jetzt nicht ganz. Erstens, Rachmaninow-Tradition von der Musik geht seit langer, langer Zeit in Russland und in den USA. Und ich denke, wie Philadelphia Orchestra spielt Rachmaninow und auch andere amerikanische Orchester, das ist schon klassische Interpretationen und ich kann nie sagen, dass irgendwelche russische Orchester, die spielen auch wunderbar, aber es geht nicht, wer ist höher, besser. Europäische Tradition von Rachmaninow Musik ist viel jünger. Aber doch, wir haben schon, ich denke, Berliner Philharmoniker mit Rachmaninow-Symphonien. Und es geht wahrscheinlich einfach über große Interpreten und mittelmäßige Interpreten. Und die haben wir überall. Große Talente oder nicht sehr große Talente sind überall, in USA, in Russland, in Europa, überall. Ich finde, dass Rachmaninow ist eigentlich sehr, wenn ich darf noch sagen, sehr maskuline Musik. Jetzt ist nicht sehr populär, diese machen Differenz zwischen, wie sagt man, diese maskuline Energie und feminine Energie. Aber für mich ist, es gibt doch das, zum Beispiel bei großem Genie Chopin, ich fühle diese ewig Weibliches. Bei Rachmaninow überhaupt nicht. Es ist sehr starker Mann, wegen dieser Stärke, er kann vielleicht einfacher gebrochen sein als mehr flexible und sehr emotionale Welt von diesem ewig Weibliches. Bei Tschaikowski zum Beispiel, dieses ewig Weibliches funktioniert mehr. Bei Rachmaninow für mich sehr, sehr, sehr selten. Sehr selten. Und wir können natürlich seine Interpretationen anhören, unglaublich streng, direkt, absolut unsentimental. Das geht nicht, das ist nur eine Möglichkeit. Natürlich, es gibt ganz verschiedene Interpretationen. Wir haben in Russland Svetlanov, großer Dirigent, er hat ganz anders Rachmaninow dirigiert als Rachmaninow selbst. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber ich kann sagen, dass als Komponist und als, kann man sagen, Kombinator der Musik, er war unglaublich klug. Wenn ich vergleiche Rachmaninow mit ganz vielen Zeitgenossen, er war erstens unglaublicher Meister. Und er hat sein eigenes Orchester geschafft. Ich würde sagen, viel früher als Wagner hat geschafft, seine eigene Orchestration. So bei Rachmaninow, in jedem Art, Klaviermusik erster Linie, weil es ist dann meistens, was er geschrieben hat, aber auch als Orchesterkomponist und als Chorkomponist bei diesen zwei großen Werken. Es gibt mehrere, aber berühmt sind Liturgie und die Vespers. Und das sind sein Stil und es ist unglaublich klug und meisterhaft gemacht. Und weil er war so tüchtig und streng zu sich selbst, er hat eigentlich sehr wenig geschrieben, wenn wir vergleichen mit Tschaikowski. Tschaikowski hat wahrscheinlich 4-5 Mal mehr Musik geschrieben als Rachmaninoff. Rachmaninoff war anders, wenn er war nicht komplett sicher, dass es wird ein Chef-d'œuvre, er würde es nie sogar anfangen. Tschaikowski, für Tschaikowski komponieren war Art von Therapie. Er würde aufstehen und sofort Musik schreiben.
Vielleicht war Tschaikowski auch mehr wie sein Vorbild Mozart, genauso wie Prokofjew mehr wie Mozart. Aber lassen wir diese...
Ich würde sagen, dass Prokofjew und Mozart für mich diese Vergleichen ist sehr aktuell. Ich finde, dass ganz spätere Epoche, aber Prokofjew ist näher zu Mozart und zum Beispiel Schostakowitsch als Komponist näher zu Beethoven. Tschaikowski hat für ihn, Mozart war ein Gott, Genie und beste Musik überhaupt. Aber ehrlich gesagt, ich finde nicht beim Komponieren, dass Tschaikowski ist nah zu Mozart. Ich denke, Tschaikowski, wie ganz normale Komponisten, hatte erste Variante, zweite Variante, vernichten, anfangen wieder. Bei Mozart haben wir es nicht. Er hat nur einzige Variante sofort aufgeschrieben, dass diese Probleme, die normale Komponisten haben, wie Beethoven, wie Tschaikowski, Mozart hatte bestimmt nicht. Ja. Das Werk war sofort fertig, wenn und noch ohne Papier.
Ich fand auch sehr interessant, was Sie gesagt haben, der Unterschied zwischen Chopin und Rachmaninoff. Aber Rachmaninoff hat auch sehr viel Chopin, glaube ich, gespielt. Ne? Ja, ja. Aber eine Frage habe ich noch, was die Technik angeht. Wir hatten jetzt gerade vor einigen Wochen hier mit dem Orchester das Busoni-Konzert mit dem jungen Engländer Benjamin Grosvenor. Mhm. Und auch bei diesem Konzert war nicht klar, was hat sich Busoni für ein ideales Instrument vorgestellt. Wie war das bei Rachmaninoff? Hat er auch immer noch nach einem größeren, stärkeren, schöneren Instrument gesucht oder war für ihn die Technik nicht so wichtig?
Ich denke, für Rachmaninoff Technik war immer wichtig und ich erinnere mich an einen Artikel, er war sehr vorsichtig mit Wörtern, aber einmal hat er geschrieben, Ende 20er Jahren, er schreibt so, dass letzte Jahre in Amerika, ich lese sehr oft, es ist eine Gefahr, dass die Studenten studieren sehr viel Technik, die sie sind zu stark technisch. Und dann Rachmaninoff schreibt, ich finde diese Gespräche absolut Nonsens. Also natürlich, Technik für ihn war sehr wichtig und das ist einfach Professionalismus. Wenn Sie sind professionell, Sie verstehen, dass es gibt keinen Sinn über Musikalität sprechen, wenn Sie kein Instrument spielen können, überhaupt. Aber ich finde, dass es gibt sehr wenige Komponisten, die waren keine Virtuosen, aber doch großartige instrumentale Musik. Natürlich Beethoven war fantastischer Klaviervirtuos. Schubert wahrscheinlich nicht, aber Chopin, ja, Liszt, unglaublicher Pianist. Brahms, wenn wir studieren sein zweites Klavierkonzert, wir verstehen, was für ein Pianist er war. Busoni, unglaublicher Virtuos. Und ich denke, es gibt natürlich diese Musikalität und einfach Qualität der Musik und Virtuosität, die gehen absolut zusammen. Einfach als etwas Einiges. Teilen vielleicht, wenn die sind 16, 17, 18 Jahre alt, kann man ein bisschen verteilen. Aber das ist beim Studium für kurze Momente. Aber in der realen, im Leben der Musik, das geht zusammen. Es ist eine Sprache, wenn kann man nicht teilen, was ist Debussys Technik und Debussys musikalische Vorstellung. Das geht einfach endlich einig.
Die Technik meinte ich jetzt auch das Instrument selber. Also war Rachmaninow zufrieden mit der Klavierbautechnik oder wollte er noch mehr, wollte er noch stärkere, größere Klänge?
Ich denke, dass im Ganzen er war ganz zufrieden und er ist schon geboren in Epoche, wenn der Flügel war fast so wie heute. Es gibt einige kleine Momente, etwas so, aber es ist nicht so wie bei Beethoven. Bei Beethoven, wir können absolut fühlen, dass er braucht noch mehr, er braucht noch etwas. Also jede neue Variation vom Instrument für Beethoven war eine unglaubliche Freude. Er konnte also, wie er Pedal benutzt hat, noch in früheren Werken. Also er brauchte immer mehr Möglichkeiten vom Instrument. Bei Rachmaninow, ich fühle es nicht. Ich denke, dass für ihn das ist unglaubliche, wie gesagt, Vollkommenheit vom Steinway, meistens amerikanische Steinway, 20. 30. Jahren und seine klangliche Vorstellung. Ich denke, das war einfach eine sehr glückliche Beziehung.